Ich habe Testosteron-Propionat genommen, weil das ist ein ganz kurzkettiges Testosteron, was auch nicht so lange nachweisbar ist.
Testosteron ist natürlich von allen Anabolika immer noch das stärkste, sodass eigentlich Testosteron analoger wie dieses hier die stärkste Wirkung haben.
Und dieser User, der fungiert dann als eine Art Verteiler in den Fitnessstudios vor Ort. Und dadurch kann dieser Verteiler, dieser User dann auch gelegentlich seinen Eigenbedarf refinanzieren.
Ich würde halt sagen, fast jeder Dritte oder Vierte im Studio hat halt was genommen.
Stoffen für den Sport. Warum Kraftsportler zu Anabolika greifen. Ein Feature von Niklas Ottersbach.
Ein Fitnessstudio in Leipzig. Konzentriert stemmen 11 junge Männer Eisenhanteln, ziehen ihren Körper an der Klimmzugstange hoch oder ruhen sich auf der Hantelbank aus. Durch eine kleine Fensterfront scheint die Julisonne auf die Männer herab. Rein rechnerisch müssten mindestens 2 von den 11 Kraftsportlern Dopingmittel nehmen. Jedes 5. Fitnessstudio-Mitglied soll schon mal zu Dopingmitteln wie anabolen Steroiden gegriffen haben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Sportsoziologen Mischa Kleber aus dem Jahre 2010. Ist Doping also in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Offen über dieses Thema zu sprechen, ist jedenfalls gar nicht so einfach. Zumindest in diesem Studio stofft anscheinend keiner. Stoffen, so nennen Kraftsportler die Einnahme von Anabolika. Stattdessen nehmen die Fitnesssportler hier legale Aufbaumittel.
Selber nehme ich nur Kreatin und normale Proteine, also nichts Verbotenes. Manchmal ist ja Placebo-Effekt dabei, aber ich denke Kreatin, ein bisschen Wassereinlagerung, mehr Volumen aufbauen und Proteine nach dem Sport für Muskelwachstum.
Also ich achte eigentlich nur auf meine Ernährung. Also so Proteinpulver oder so nehme ich überhaupt nicht. Also nur Mandeln und sowas, alles in die Richtung und Hühnchen. Also was, was viel Proteine hat.
Also nichts irgendwie signifikant steigerndes. Keine Eiweißshakes, nichts. Ich weiß nicht, hatte ein bisschen Hautprobleme davon. War nicht so hautverträglich und seitdem normal ein bisschen Geflügelfleisch. Das war's.
Kreatin, Proteine und Geflügelfleisch. Das klingt alles noch recht harmlos. Für Mischa Kleber sind das allerdings die Mittel, die den Einstieg in die Dopingkarriere ebnen. Er sitzt während des Gesprächs in seinem Frankfurter Büro des Deutschen Olympischen Sportbundes. Hier ist er zuständig für Anti-Doping-Politik und Gesundheitsmanagement. 83 User, wie er sie nennt, hat Kleber anonym für seine Studie interviewt. Dabei verlief der Einstieg oft über sogenannte Nahrungsergänzungsmittel.
Also irgendwann hat man einen Punkt erreicht über natürliche Ernährung und so, ist einfach die Regeneration nicht mehr zu gewährleisten, ist die Aufnahme von genügend Eiweiß, also Protein nicht mehr zu gewährleisten, dann greift man eben zu diesen Proteinshakes. Dann versucht man vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und nimmt Kreatin, macht eine erste Kur mit Kreatin, dann setzt sich schon diese Kurenlogik durch, die eigentlich typisch ist für die Einnahme von Anabolika. Und im nächsten Schritt wagt man vielleicht den Griff zu Prohormonen, weil das auch noch alles legal ist und frei erhältlich ist. Das ist dann schon eine Vorstufe zum klassischen Testosteron-Doping. Und dann steht man am Scheideweg zur nächsten Etappe. Und dann wagt man sich vielleicht durch das permanente Zureden bestimmter Trainingspartner, die vielleicht schon Erfahrung mit Anabolika-Präparaten haben, zunächst mal eine Anabolika-Kur zu machen. Und dann stößt man vor in ganz andere Leistungsdimensionen.
Ähnlich verlief der Einstieg in die Dopingkarriere bei Alex. Eigentlich hat Alex einen anderen Namen, aber er möchte anonym bleiben, auch wenn das mit den anabolen Steroiden bei ihm schon 9 Jahre her ist. Alex lebt mit seiner Freundin in einer kleinen Altbauwohnung. Sein einjähriger Sohn tuppt während des Interviews durch das Wohnzimmer.
Gib mir mal das Glas.
Das hier?
Ja. Also mir, nicht ihm.
An der Wand im Wohnzimmer hängt ein Zeitungsausschnitt, das Alex in voller Montur auf dem Footballfeld zeigt. Er spielte jahrelang professionell American Football in Deutschland. Auf seiner Position ist Muskelmasse und Kraft besonders gefragt. Deswegen ist Alex nicht der klassische Bodybuilder-Typ, der fürs Aussehen Doping nimmt.
Also mir persönlich ging es halt darum, dass ich halt jeden Tag super trainieren konnte. Darum ging es mir eigentlich. Und mir ging es halt auch nie darum, das breiteste Kreuz zu haben. Mir ging es halt wirklich darum, dass ich effektiv in meinem Sport besser werde. Und dafür habe ich das halt gemacht. Also ich bin auch nicht gerne ins Fitnessstudio gegangen. Das war für mich immer nur ein Mittel zum Zweck quasi. Also ich bin auch nicht dieser klassische Bodybuilder-Typ gewesen, der dicke Arme haben wollte und einen Waschbrettbauch und ein breites Kreuz. Also das hatte ich auch so schon immer.
120 Kilo wiegt er bei 1,90 Meter Körpergröße. Alex trägt eine Glatze und einen Vollbart. Eine imposante Erscheinung und sicher kein angenehmer Gegner auf dem Footballfeld. Als Jugendlicher sah das noch ganz anders aus. Mit 13 Jahren ging er ins Fitnessstudio, weil er der Schmächtigste in der Mannschaft war. Mindestens dreimal die Woche. Als er 19 war, fing er an, professionell Football zu spielen. Das Training wurde härter, die Erholungsphasen kürzer. Nachdem Alex die Eiweißshakes nicht mehr reichten, nahm er Ephedrin, ein Aufputschmittel. Als das auch nichts mehr brachte, begann Alex seine erste Kur mit Testosteron-Propionat. Eine Kur ging über knapp 2 Monate, in der Alex sich alle 2 Tage 200 Milligramm Testosteron in den Oberschenkel spritzte. Eine mittlere Dosis. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten.
Du konntest halt jeden Tag so trainieren, als ob du gar nicht müde warst. Das war halt eigentlich so der Hauptgrund. Du konntest halt Montag Brust trainieren, am Dienstag Brust trainieren und es hat halt keinen Unterschied gemacht. Du hattest eigentlich kaum Muskelkater oder selten.
Bis zu 3 Kuren im Jahr hat Alex gemacht. Das heißt, er hat die Hälfte des Jahres gestofft. In seiner Mannschaft war das Thema Doping tabu, aber im Fitnessstudio kreisten die Gespräche ständig um Steroide. Welche Mittel, welche Spritzen und welche Dosierung. Vor allem die Dosis ist entscheidend für die Effekte und die Nebenwirkungen. Alex hat sich immer nur so viel Testosteron gespritzt, dass der Körper die eigene Testosteronproduktion noch aufrechterhält. Ist die Dosierung zu hoch, stellt der Körper keine eigenen Geschlechtshormone mehr her. Die Folge? Nach Absetzen der Steroide schrumpfen die Hoden, die Potenz lässt nach. Alex stellte andere Nebenwirkungen an sich fest.
Ja, man war halt schneller aggressiv. Ja, man schwitzt viel, aber das war auch nur am Anfang so. Ja, man hat Hunger, man ist geil die ganze Zeit. Gut, das war jetzt nicht die schlimmste Nebenwirkung, aber das war halt so. Das musste halt öfter sein als sonst. Aber ich habe jetzt nie meine Freundin verprügelt oder ja.
Dass die extremen Nebenwirkungen ausblieben, lag auch daran, dass Alex unter ärztlicher Anleitung gedopt hat. Sein Hausarzt gab ihm Dosierungsempfehlungen und kontrollierte seine Blutwerte. Ärzte, die sich zu Dopingkomplizen machen, das kommt nicht nur im Spitzensport vor. Wer sich einmal auf Dopingpatienten einlässt, mache sich erpressbar, warnt Sportmediziner Martin Busse. Er sitzt in seinem Büro in der sportmedizinischen Ambulanz der Universität Leipzig. Busse sieht mit seinen schulterlangen blonden Locken und seinem Amerika-Halstuch eher wie ein Surfer aus Kalifornien als ein Arzt aus Leipzig aus. Von Kollegen, die Dopingathleten betreuen, hält er gar nichts.
Im Prinzip muss man sich eben klar machen, letztendlich sind das genau die gleichen Drogenvergehen, als wenn einer Opiate oder sonst was einnimmt. Es sind grundsätzlich indikationsfern angewandte Medikamente in einer Vielfachen der therapeutisch wirksamen Dosis und daher schon aus diesen Gründen keine Indikation, also kein wirklicher Grund und dazu noch ein Vielfaches der Dosis. Das ist in jedem Fall nicht in Ordnung. Und ich glaube, das Argument in dem Zusammenhang, ja besser eine angeleitete Straftat als eine selbstbegangene, das zieht in meinen Augen jedenfalls nicht.
Ärzte machen sich in dem Moment strafbar, wenn sie Kraftsportlern Anabolika verschreiben. Denn anabole Steroide sind eigentlich für Menschen gedacht, die nach langer Krankheit wieder auf die Beine kommen möchten. Ihre Dosierung ist deutlich niedriger als das, was die Kraftsportler nehmen. Daher verurteilt der Mediziner Martin Busse anabole Steroide auch nicht grundsätzlich.
Ich finde, wie gesagt, die Anwendung von Anabolika eben immer dann gut, wenn Krankheitssymptome das vorgeben. Da wird es vielleicht viel zu selten gemacht. Und ich denke auch, das sind wirklich wunderbare Medikamente, wenn eben die Schwäche so groß ist, dass Menschen bettlägerig werden, dass sie in ihrer Bewegung stark eingeschränkt sind, nicht zurechtkommen, ist das fantastisch. Aber zusammen mit dem Kraftsport ist das dummes Zeug, das ist eine indikationsferne Nutzung und im Prinzip strafbar.
Wer einmal angefangen hat, Rezepte zu verschreiben, begibt sich in eine Abhängigkeit gegenüber den Kraftsportlern, aus der er schwer wieder rauskommt. Es spricht sich in der Szene schnell rum, welche Ärzte Anabolika verschreiben. So entstehen Dopingnetzwerke. Zu diesen Netzwerken haben viele Kraftsportler erstmal keinen Zugang, so Sportsoziologe Mischa Kleber. Viele Doping-Einsteiger bestellen sich ihre Steroide erstmal im Internet. Anders sieht es bei erfahrenen Usern aus.
Die erfahrenen User, die nutzen diese seriösen Quellen. Also die haben in der Regel irgendwelche Mediziner an der Hand, die via Privatrezept oder Scheinindikation eben verschreibungspflichtige Dopingpräparate weitergeben. Dann gibt es einzelne User, des Vertrauens für den Arzt und dieser User, der fungiert dann als eine Art Verteiler in den Fitnessstudios vor Ort. Und dadurch kann dieser Verteiler, dieser User dann auch gelegentlich seinen Eigenbedarf refinanzieren.
Also ich habe es auch nie direkt selbst in der Apotheke abgeholt. Da gab es immer noch einen Zwischenhändler, der hatte Rezepte, hatte jemanden, der da arbeitet, der es besorgt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei mir an der Tür geklingelt hat und Stoff kaufen konnte, sondern wenn ich einen Bekannten hatte, der hat gesagt, bring mir mal was mit, so und so viel. Dann habe ich ihm was mitgebracht und habe den halt ein paar Euro mehr abgenommen.
So hat sich Alex sein Testosteron-Doping finanziert. Ungefähr 150 Euro hat er damals pro Kur ausgegeben. So genau wisse er das nicht mehr, das Geld kam durch den Verkauf ja wieder rein. Als Anabolika-Händler sah er sich damals nicht. Strafbar hat er sich trotzdem gemacht, denn Handel und Weitergabe von Anabolika sind verboten. Seit 2007 steht auch der Besitz von größeren Mengen unter Strafe. Aber da hat Alex schon längst aufgehört. 2004 hat er sich seine letzte Spritze gesetzt. Da war er 23 Jahre alt. An einen konkreten Anlass kann sich Alex nicht erinnern. Es war eher die Reife zu sagen, das brauche ich nicht.
Ich war trotzdem immer noch stark und man hat das eigentlich nicht gemerkt. Also der Einzige, der es gemerkt hat, war ich, weil ich einfach nicht mehr jeden Tag so hart trainieren konnte wie vorher, weil ich einfach dann auch Pausen brauchte oder der Körper einfach auch die Pause brauchte.
Alex spielt heute noch immer American Football, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau von früher. Sein Fitnessstudio hat er mittlerweile gewechselt. Zu viele Stoffe. Bis auf zwei Leute haben alle in seinem Bekanntenkreis mit Anabolika aufgehört. Die Prioritäten haben sich verschoben bei Alex. Früher fand sein Leben zwischen Kraftraum und Footballfeld statt. Jetzt ist sein Sohn das Wichtigste in seinem Leben.
Also jetzt so im Nachhinein würde ich auch sagen, es hat sich auch nicht gelohnt. Also das kann ich so als Resümee auf jeden Fall sagen, dass sich es auf jeden Fall nicht lohnt. Weil in der Regel ist es so, wenn du jetzt hart stoffst, dann werden deine Eier kleiner, dein Testosteron geht runter. Ja, und ob das dann alles wieder so wird, wie es vorher war, ist halt immer ein Risiko, ne? Weil ich meine, es sind halt Medikamente, die für kranke Menschen sind und nicht für gesunde.